Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und dazu begrüßt Sie heute Petra Intzminger. Herzlich willkommen.
Der Sommer, der ist aus, ich muss ob ins Dorf. Wird ein Gott, ist schön in Olma, wird ein Gott tausendmal. Schön steht es, schon wo ein Jahr, kein Vogel singt mehr Jahr. Und es war schon der Schneewind von weder Stor her Jahr. Es war schon der Schneewind von weder Sturm hin.
Der Sommer ist vorbei, so besingt es Hubert von Geusern, aber so ganz vorbei ist er ja noch nicht. Erleben wir ja gerade mit wirklich noch schönem Spätsommerwetter. Vielleicht können wir Sie ja zu einer Radtour ermuntern. Die Nidda, ein Fluss in Hessen, 90 Kilometer lang. Von der Mündung bis zur Quelle nehmen wir Sie mit auf eine Radtour, wenn Sie mögen, nach 12 Uhr allerdings erst. Da schauen wir dann auch auf die Architektur des US-amerikanischen New Deals, durch den in den 1930er Jahren hunderttausende neue öffentliche Gebäude entstanden sind. Das war ein großes Konjunkturprogramm in Zeiten der großen Depression. Wie schaut's mit dem Bootstourismus in diesen auch seltsamen Reisezeiten aus? Auch das erfahren Sie, und warum es ratsam ist, auf der Insel Sylt in diesem Jahr eine Butterstulle einzupacken, beantworten wir. Gleich aber nehmen wir Sie mit auf eine literarische Reise ins österreichische Salzkammergut. Warum es so viele Literaten und Schriftsteller in den kleinen Ort Altaussee gezogen hat und zieht, hören Sie dann. Wie also kommt es, dass es so viele Künstler und Literaten an einen ganz bestimmten Ort zieht? Was fasziniert die Kreativen so daran? Wir stellen Ihnen jetzt Altaussee vor, ein Dorf in der Steiermark in Österreich. Den Namen hat der kleine Ort von dem See, an dessen Ufer er liegt. Im Internet wirbt die Region mit diesem Satz. Seit jeher verführt Altaussee kreative Menschen, Maler, Schriftsteller, Musiker zum Bleiben und Wiederkommen. Wer ihrem Beispiel folgt, ist gut beraten. Als die schönste Sackgasse der Welt beschrieb der österreichische Schriftsteller Friedrich Thorberg das Tal, in dem sich Altaussee befindet. Es ist keine 30 Kilometer vom mondänen Kurort Bad Ischl entfernt und doch wähnt man sich hier in einer anderen Welt. So hat es Verena Meyer bei ihrem Besuch erlebt, die sich von einer Einheimischen durch diesen Ort führen ließ. Eine Sackgasse eben. Den deutschen Schriftsteller Jakob Wassermann, hören Sie gleich zitiert, ließ dieses magische Fleckchen, umringt von hohen Felswänden, abgeschieden von der Außenwelt, auch nicht mehr los.
So fand ich dann den Ort, an dem ich mich dauernd niederließ, das Tal im steirischen Gebirge, und diese Landschaft wurde mir zum Freund, wie einem ein Mensch zum Freund wird, nach jahrelanger Erprobung. Erprobung des Winters und des Frühlings, des Bodens und der Atmosphäre, der Menschen und der Bäume.
Der Ort, den der fränkische Schriftsteller Jakob Wassermann hier beschreibt und an dem er sich 1919 niedergelassen hat, ist Altaussee. Nachdem er viele Jahre lang rastlos umhergezogen war, fand er seine Heimat in einem kleinen Dorf im Salzkammergut in Österreich. Altaussee liegt am Ufer eines großen Sees, in dem sich die umliegenden Felswände spiegeln. Obwohl der Ort nur knapp 1900 Einwohner hat, besitzt er sein eigenes Literaturmuseum. Denn Jakob Wassermann war nur einer von vielen Literaten und Künstlern, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts nach Altaussee kamen. Vor allem in den Sommermonaten.
Wer immer es sich leisten konnte, floh auf das Land, weil dort die Nächte kühler waren. Es war ja so, in der Stadt heizt sich das Klima erst so richtig am Abend auf und man kann nicht gut schlafen. Am Land ist das umgekehrt, besonders weil wir viel frische Luft haben, weil es auch regnet und dadurch so herrlich grün ist und feucht ist.
Monika Geiswinkler ist gebürtige Altausseherin. Sie ist eine von vielen Freiwilligen, die sich im örtlichen Literaturmuseum engagieren. In traditioneller Tracht erwartet sie mich vor dem Hotel Seevilla am südlichen Ortsrand. Am Wegrand stehen holzverkleidete, mit Schnitzereien verzierte Bauernhäuser. In diesen einfachen Holzhäusern haben sich die wohlhabenden Städter eingemietet, um der sommerlichen Hitze zu entkommen.
Die Bauersleute zogen in die Nebengebäude, die haben gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und waren deshalb froh, wenn sie eigentlich ein bisschen Geld dazu verdienen konnten. Die Herrschaften, wie sie genannt wurden, zogen in die Bauernhäuser und genossen einfach die gute Luft, die kühleren Nächte, in denen man herrlich schlafen konnte, und die tolle Landschaft. Das hieß dann, wir waren auf Sommerfrische. Der Sommer war frisch und das war eigentlich ein Luxus.
Bevor die Sommerfrischler kamen, lebte die Bevölkerung viele Jahrhunderte lang vom Salzhandel und der Fischerei. Warum zog ausgerechnet dieses kleine, von der Welt abgeschiedene Bergdorf so viele Künstler an? Dichter und Schriftsteller wie Nikolaus Lenau, Richard Bär Hoffmann und Hugo von Hoffmannsthal. Musiker wie Johannes Brahms und Richard Strauss. Dazu viele Maler, Politiker, Wissenschaftler und Schauspieler.
Das Salzkammergut, die Sommerfrische zum Salzkammergut, hat sich eigentlich über das Kaiserhaus in Bad Ischl entwickelt. Es war Kaiser Franz Josef, der nach einer Kur seiner Mutter endlich geboren wurde, 1830. Das Ganze soll, muss ich jetzt sagen, aufgrund einer Heilkur in Bad Ischl erfolgt sein. Als er dann 1848 nach der Revolution zum Kaiser ausgerufen wurde, in sehr, sehr jungen Jahren, hat er viel Kraft aus diesem Aufenthalt in seinem geliebten Ischl gefunden und hat dann eigentlich jährlich den Aufenthalt von Wien nach Bad Ischl verlegt in den Sommermonaten. Und damit ist Bad Ischl eigentlich zum Zentrum der österreich-ungarischen Monarchie aufgestiegen.
Der kleine Kurort wurde zur kaiserlichen Sommerresidenz. Und mit dem Kaiser kamen auch die Künstler. Denn dort, wo der Kaiser wohnte, war der Mittelpunkt des Reiches.
Dann wurde eben das Salzkammergut sozusagen entdeckt und im Gefolge kamen auch Künstler. Denn Ischl erhielt dann sehr bald ein Kurtheater, wo gespielt wurde. Ja? Und das zog einfach an, denn Sehen und Gesehen werden ist ein uraltes Spiel. Ich muss mich ja auch bemerkbar machen, wenn ich etwas erreichen will. Seien es Schriftsteller, seien es Komponisten, seien es darstellende Künstler, seien es Maler.
Die Künstler haben sich zwar gern in der Nähe des Kaiserhauses aufgehalten, aber zu nahe wollte man auch nicht sein. Aus Angst vor Zensur und Überwachung. Da Altaussee von Bad Ischl durch einen hohen Pass getrennt war, wurde es zum beliebten Ziel all der freigeistigen Künstler.
Über den Pötschenpass kam man damals zuerst nur mit der Postkutsche und das war doch etwas mühsam. Später zwar durch das Koppental mit der Eisenbahn, aber es war doch ein bisschen außerhalb. Und das schätzten die Künstler sehr. Sie fühlten sich hier freier.
»1846 kaufte sich das deutsche Schriftsteller-Ehepaar August Daniel und Emilie von Binzer ein Haus in Altaussee. Beide waren sie bekannt für ihre künstlerischen Salons, in denen sich bedeutende Vertreter des Biedermeier versammelten. Josef von Eichendorff, Adalbert Stifter und Franz Grillparzer. Ihr großer Bekanntenkreis folgte ihnen nach Altaussee. So wurde die Gegend zu einem gesellschaftlichen und künstlerischen Zentrum des Habsburger Reiches.«
Ich komme von Aussee, wo die Niederlassung der Familie von Binzer und Zedlitz eine wahrhafte Idylle ist. Eine schöne Lage, frische Wiesen, ein malerischer See, tiefe Schatten, ein elegantes, einfaches, bequemes Haus von ländlichem Ansehen. Am Abend fährt Jung und Alt auf den See und vergnügt sich mit Liedern, deutschen Balladen, französischen Romanzen und spanischen Tanzweisen. Es ist ein Traum, oder besser gesagt, ein Märchen auf dem Boden der Wirklichkeit.
Emilie von Binzer war eine Schriftstellerin, hat aber unter einem männlichen Namen schreiben müssen, weil Frauen war es nicht gestattet, und führte einen hochinteressanten Salon hier im Haus und in Wien, beziehungsweise auch in Linz. Und das Kunstleben passierte wirklich über die Salons der Damen der Gesellschaft. Und die Männer hatten aber dann insofern auch Interesse dran, weil sie wirtschaftliche Interessen austauschten, natürlich in einem anderen Rahmen und so weiter und so fort. Aber die feine Gesellschaft traf sich in den Salons und in diesen Zirkeln. Und wenn man dort eingeführt war, das war eigentlich eine Erfolgsgarantie.
Die Altausseer Bevölkerung machte kein großes Aufhebens um die berühmten Besucher. Sicher, so ganz verstanden hat man diese Fremden nicht. Wie sie freiwillig um den See spazierten, stundenlang zusammensaßen in ihren Salons oder an künstlerischen Projekten arbeiteten. 1882 hat sich ein Wiener Professor eigens ein Musikpavillon neben seiner Villa errichten lassen, in dem dann befreundete Künstler wie Johannes Brahms auftraten. Der Alltag der Dorfbewohner dagegen war von harter Arbeit bestimmt. Dennoch lebten Einheimische und Gäste friedlich nebeneinander her.
Wir kennen die Leute, wir bemerken sie, wir grüßen sie, wenn die um den See spazieren. Und das gilt aber genauso wie vor 150 Jahren. Man hat gewusst, wer die sind. Ja? Auch die Adeligen hat man gekannt. Aber man hat sie in Ruhe gelassen. Es war keine Seitenblicke-Gesellschaft und das ist es bis heute nicht. Die anderen schätzen das aber so. Ja? Die können sich hier einfach wie ein Mensch bewegen. Ganz, ganz normal.
1896 veröffentlichte der junge Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal seine Erzählung »Das Dorf im Gebirge«. Schon als Kind verbrachte er viele Sommer mit der Familie im Ausseer Land. Im Sommer 1896 war er das erste Mal alleine für mehrere Wochen in Altaussee.
Im Juni sind die Leute aus der Stadt gekommen und wohnen in allen großen Stuben. Die Bauern und ihre Weiber schlafen in den Dachkammern. Sie haben aus den unteren Stuben alle ihre Sachen weggetragen und alle Truhen für die Stadtleute freigemacht. Und nichts ist in den Stuben zurückgeblieben als der Geruch von Keller mit großen Rahmeimern und altem Holz. Nur den Schmuck der Wände hat man zurückgelassen, die Geweihe und die vielen kleinen Bilder der Jungfrau Maria und der Heiligen in geschnitzten und papierenen Rahmen. Man hört das Rauschen des großen Baches, anschwellend und wieder abfallend, anschwellend und abfallend, und hier und da das abgesonderte Rauschen eines kleinen hölzernen Laufbrunnens.
Die Erzählung wurde im Simplicissimus gedruckt. Dort fiel sie einem anderen Schriftsteller in die Hände.
Jakob Wassermann war junger Journalist beim Simplicissimus, als ihm Hugo von Hoffmannsthal seine Erzählung »Das Dorf im Gebirge« überreicht hat. Und das Dorf im Gebirge behandelt seinen ersten selbstständigen Aufenthalt als junger Mann 1896 in Altaussee. Er hat es im Sommer 1896 geschrieben und im Herbst ging es in Druck. Also es war sensationell. Und das war der Beginn einer langjährigen Freundschaft zwischen Hugo von Hoffmannsthal und Jakob Wassermann.
Jakob Wassermann war so angetan, dass er sich bei der nächsten Gelegenheit sofort mit dem Rad von München nach Altaussee aufmachte, um dieses Dorf im Gebirge zu besuchen. In der Folge kamen dann immer mehr Schriftsteller nach Altaussee. Es waren hauptsächlich Autoren der Gruppe Jung Wien. Jene Kaffeehausliteraten, die sich im Wiener Café Greensteindl trafen und mit ihren Werken die literarische Moderne in Österreich eingeleitet haben. Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Leopold von Andrian, Raoul Auernheimer. Schon bald bezeichnete man diesen Altausseer Literaturkreis als Dependance von Jung Wien. Die Zeit in Altaussee vertrieb man sich mit musikalischen Jausen, hypnotischen Soireen, Radpartien, Bootsfahrten, Gesprächen mit Freunden und Vorlesungen. Alles wechselt kunterbunt. So berichtete es Jakob Wassermann in einem Brief an eine Freundin. Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Sommergäste waren die Seewiesen am Nordostufer des Sees. Schon damals gab es dort ein Ausflugslokal. Vor einigen Jahren wurde das Gasthaus Seewiese wieder aufgebaut.
Es trafen sich hier neben vielen Sommergästen, also Sommerfrischlern, sehr viele Künstler. Das war ein absoluter Treffpunkt. Die sagen, wir gehen um den See und kehren dazu. Und war sehr, sehr beliebt und einfach ein Teil der Sommeraufenthalte in Altaussee.
Doch die Zeit in Altaussee bestand nicht nur aus Vergnügen. Es wurde auch viel gearbeitet. Hier in der idyllischen Berglandschaft fanden die Künstler und Literaten Ruhe und Inspiration für ihre kreativen Projekte.
Man verließ Wien nicht, um müßig zu gehen, sondern um unter günstigeren Voraussetzungen entschlossen weiterzuarbeiten.
So hat es der Schriftsteller Raoul Auernheimer in seinen Erinnerungen beschrieben. Er wird es wohl auch gewesen sein, der den Spitznamen des Sees geprägt hat, das steirische Tintenfasserl.
Die wochenlangen Regenperioden, die den Ausseer Sommer fast wie den schottischen auszeichnen, wiesen uns allenthalben auf uns selbst zurück und steigerten die literarische Betriebsamkeit. Es lag nahe, den Schwarzen See mit einem riesigen Tintenfass zu vergleichen, in das die im Kreise herumsitzenden Dichter ihre Federkiele tauchten.
Zum Beispiel hat Hugo von Hofmannsthal große Teile seines Jedermann hier im Ausseerland geschrieben. Er hat auch die Librette für Richard Strauss, zum Beispiel für den Rosenkavalier, hier geschrieben. Also die haben gearbeitet. Das darf man nicht vergessen. Die hatten nicht nur Ferien, sie haben hier ihre Inspirationen geholt. Auf den Wanderungen, auf ihren Spaziergängen in dieser Gegend haben sie diese Ideen aufgenommen, die sie dann zu Papier gebracht haben.
Richard Strauss schrieb hier eines seiner bekanntesten Werke, die Alpensymphonie. Er schildert darin den Aufstieg auf den Loser, dessen markanter Gipfel nördlich des Sees aufragt.
Wenn man diesen Ausschnitt hört und man kennt den Weg auf den Loser Gipfel vom Dorf aus gesehen, dann merkt man wirklich, wo der gegangen ist und wie er hinaufgekommen ist. Also er hat das musikalisch zum Ausdruck gebracht. Und vom Loser Gipfel hat man ja einen Traumblick auf König Dachstein.
Als die Alpensymphonie 1915 uraufgeführt wurde, tobte in Europa bereits der Erste Weltkrieg. Auch die Altausseer Idylle blieb davon nicht verschont.
Unvergessliche Tage, die jetzt über unser malerisches Alpendorf und den fichtenumstandenen See hereinbrachen. Eine Kriegserklärung jagte die andere, eine Siegesnachricht übertraf die andere. Wenn Freund Wassermann nachmittags zum Schach den kleinen Berg, das Rad hinter sich herschiebend, heraufkam, rief er mir schon von Ferne zu: 40.000 Gefangene, 80.000 Gefangene, Liège, Namur, Antwerpen. Auch der Sohn des Bauern, dem wir unser Häuschen abgemietet hatten, war einberufen worden.
Für viele war es danach nicht mehr dasselbe. Die gute alte Zeit war vorüber. Der Adel war abgeschafft, der Glanz der österreichischen Monarchie verblichen. Doch schon in den 1920er Jahren kehrten die Gäste zurück. Nun waren es auch viele einfache Bürger und Arbeiter. Und nicht nur die Sommerfrische, auch die Kunst hatte den Krieg überlebt. Schon 1920 fanden im nahen Salzburg die ersten Festspiele statt.
1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende. Das Land in Grund und Boden gewirtschaftet, Europa in Schutt und Asche gelegt. Eine Katastrophe. Und trotzdem haben sich dann, vielleicht gerade deshalb, weil sie Künstler waren und ein anderes Empfinden hatten, sie haben gesagt, zum Leben braucht der Mensch auch die Kunst. Und das stimmt. Er braucht nicht nur Wasser und Brot und eine Schlafstätte. Er muss sich über die Kunst ausdrücken dürfen oder sich wiedererkennen. Ich denke, darin liegt oft das Geheimnis, dass ich sehe, andere haben dieselbe Situation und haben das irgendwie geschafft. Ich brauche eine Stütze und das ist oft die Kunst. Und das haben sie richtig taxiert. Und haben alles daran gesetzt und haben es geschafft, 1920, 2 Jahre nach Kriegsende, in Salzburg Festspiele zu veranstalten.
Zum 100-jährigen Jubiläum haben Monika Geiswinkler und andere Freiwillige für das Altausseer Literaturmuseum eine Ausstellung organisiert. Denn der Ort hat eine besondere Verbindung zu den Festspielen. Nicht nur hat Hugo von Hoffmannsthal hier einen Großteil des Jedermanns geschrieben. Auch viele Ideen für das Konzept entstanden in der Sommerfrische in Altaussee.
Also die Wurzeln, ein Teil der Wurzeln, so muss man richtigerweise sagen, der Salzburger Festspiele sind hier im Ausseerland zu finden und konzentriert oft sogar in Altaussee. Und wir haben eben gesagt, diese 100 Jahre dürfen wir nicht ungenützt verstreichen lassen. Das wäre einfach nicht richtig, weil wir zu Recht sagen können, wir sind da sehr eng verbunden mit Salzburg.
Ende der 20er Jahre ging eine Ära zu Ende. 1929 starb mit gerade einmal 55 Jahren Hugo von Hoffmannsthal. 1931 Arthur Schnitzler, 3 Jahre später auch Jakob Wassermann. Unter den Nationalsozialisten wurde das Leben vieler Künstler immer härter, weil sie zu freigeistig waren oder einfach nur, weil sie jüdisch waren. Für sie galt ab 1938 ein Publikationsverbot. Doch viele haben das Land schon vorher verlassen. Unter ihnen war auch der Wiener Schriftsteller Friedrich Thorberg, der sich im kalifornischen Exil nach seinem geliebten Altaussee sehnte.
Wieder ist es Sommer worden, 3., 4. Sommer schon. Ist es Süden, ist es Norden, wo ich von der Heimat wohn? Gelten noch die alten Strecken, streben Gipfel noch zur Höhe? Liegt im bergumhegten Becken noch der Altausseer See?
Friedrich Thorberg war es auch, der Altaussee als schönste Sackgasse der Welt bezeichnet haben soll. Bis heute gibt es keine Straße um den See. Nur ein Fußweg führt darum herum. Anders als so viele andere Seen sind große Teile des Ufers unverbaut und für alle Besucher frei zugänglich.
Die Altaussee haben sehr früh kapiert, dass wenn wir jetzt eine Straße entlang des Sees bauen, dann ist der See kaputt. Mit dem heutigen Verkehr noch einmal. Und ich finde, wenn ich heute etwas erleben will, muss ich auch einmal ein Stück zu Fuß gehen können. Und das Zweite ist es so, Juwelen wollen gestreichelt werden. Diese Seenlandschaft des Salzkammergutes ist etwas Besonderes. Ich bin mir ganz bewusst, wie schön das für Gäste sein muss, das zu erleben. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass man verlangen kann, dass sie es zu würdigen wissen. Das ist ja auf der ganzen Welt so. Es gibt einfach Orte, Plätze, Länder, egal was, Flüsse, Seen, Berge. Es gibt heilige Berge, denen soll ich mich andächtig nähern und nicht glauben, weil ich bezahlt habe, gehören sie mir. Sie gehören mir nicht.
Es ist diese besondere Natur, die Abgeschiedenheit und die Ruhe, die so viele Künstler und Literaten nach Altaussee gezogen hat. Die Zeiten haben sich geändert. Heute fährt keiner mehr für wochenlange Aufenthalte aufs Land. Die moderne Sommerfrische besteht meist aus einem verlängerten Wochenende. Nach Altaussee aber kommen die Künstler und Schriftsteller immer noch gerne.
Ich kann Ihnen jetzt keine Liste aufzählen, weil wir nicht wissen, wer da ist. Ja? Und das ist gut so. Die gerne kommen, kommen immer wieder und sind froh, dass sie Ruhe haben da. Und entweder arbeiten können oder sich einmal nur erholen können. Und das wird auch tunlichst vermieden, die zu plakatieren, wer jetzt gerade um den See geht.
Am Ende des Seerundgangs kommen wir am Altausseer Friedhof vorbei. Hier liegen einige der berühmten Besucher begraben. Auch Jakob Wassermann. Er, der rastlose Schriftsteller, der in Altaussee seine Heimat gefunden hat, fand hier auch seine letzte Ruhe.
Altaussee ist kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nie mehr los wird.
Alex Storm hat im Jahr 1980 ein Bild erstellt, eine Karikatur. Jakob Wassermann, Hugo von Hofmannsthal, Raoul Auernheimer und Arthur Schnitzler sitzen um den See herum. In ihren Händen halten sie Federkiele, die sie in den schwarzen See tunken. Der Altausseer See ist das Tintenfass der Schriftsteller. Das steirische Tintenfassel wird er auch genannt. Verena Meyer hat uns auf diesen Spaziergang rund um den See mitgenommen. Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsspaziergang. Das heißt, wir steigen aufs Fahrrad. Eine Tour entlang der Nidda machen wir mit Ihnen und wir schauen auf die Insel Sylt, wo es derzeit gar nicht so einfach ist, für Gummifreunde einen Platz im Restaurant zu bekommen. Nach den Nachrichten also weitere Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen dieser Welt.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Spaziergangs durch die Welt.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Ist so schön wie Fahrradfahren, für mich das Ideale, der Wind weht um die Ohren. Und wenn es dann mal regnet, setz ich eine Mütze auf, und wenn es noch mal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf, besser so, als wenn ich lauf.
Fahrradfahren, das spielen wir natürlich nicht ohne Grund. Wir fahren gleich Fahrrad entlang des Flusses Nidda. Was es da zu sehen gibt, eine ganze Menge, werden Sie hören. Und das wird natürlich nicht alles sein heute in unseren Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt. San Francisco wird ein Ziel sein, im Moment in Rauch gehüllt, aber die Flammen in den Wäldern nahe der Metropole werden hoffentlich bald gelöscht. Die Brandwolken sich rasch verziehen und dann ist der Blick wieder frei auf die Besonderheiten dieser Stadt im Westen der USA. Etwa auf die New Deal-Architektur, die wir Ihnen näher bringen möchten. Wir schauen, wie es den Freunden des Segel- und Motorbootstourismus in diesen Zeiten geht. Wie groß ist die Sehnsucht nach gerade nicht erreichbaren, ferneren Destinationen? Auf der Interboot in Friedrichshafen ist das ein Thema. Urlaub an Nord- und Ostsee. In diesem Jahr haben sich noch mehr Menschen dafür entschieden. Und da hört man dann auch schon mal Sätze wie, Sie haben nicht reserviert? Draußen vor der Restauranttür. Beobachtungen von der Nordseeinsel Sylt haben wir dann auch noch für Sie hier in den Reisenotizen. Schön, dass Sie dabei sind.
Thank you.
Der Spätsommer verwöhnt uns gerade noch ein bisschen mit bestem Ausflugswetter. Warum nicht einfach mal aufs Rad steigen? Gerade mit dem Fahrrad lohnt es sich, die Tour vorher vielleicht auch ein bisschen genauer zu planen entlang der Strecke. Wo gibt es Spannendes zu entdecken? Gerd Michalek war Radwandern entlang der Nidda, einem Nebenfluss des Mains. Die Nidda misst von ihrer Quelle im Vogelsberg bis zur Mündung in den Main rund 90 Kilometer. Davon liegen circa 18 Kilometer auf Frankfurter Stadtgebiet. Von der Mündung bis zur Quelle, da gilt es entlang der Nidda durchaus auch ein paar Höhenmeter zu überwinden. Aber es gibt genug Orte, an denen sich eine Pause lohnt.
Wir starten unsere Radtour mitten in Frankfurts Innenstadt. Nach wenigen Kilometern erreichen wir im Frankfurter Ortsteil Rödelheim eine Staustufe der Nidda. Sie rauscht hier steil nach unten. Genau dort steht ein besonderes Bauwerk, das sogenannte Petrihaus. Rosemaria Bebudi vom Förderverein Petrihaus empfängt uns vor einem 18 Meter hohen Laubbaum, der über 250 Jahre alt ist.
Mir gibt dieser Ginkgo-Baum erstmal ein sehr gutes Gefühl, auch Kraft. Und für mich ist es irgendwie noch der gute Geist von Georg, der hier irgendwo für mich noch herrscht. Er hat ein ganz tolles Lebenswerk geschaffen.
Gemeint ist damit der einstige Hausherr Georg von Brentano. Der war Spross einer wohlhabenden Frankfurter Handelsfamilie, die einst aus Italien einwanderte. Er suchte ein kleines Sommerhaus.
Das Petrihaus vom Bäcker Petri war ursprünglich ein Fachwerkhaus. Der Georg war sehr interessiert daran, neben seinem Landhaus noch so etwas wie eine Datsche sich zu erwerben. Und da war das Petrihaus direkt an der Nidda schon sehr schön. Es gab lange zähe Verhandlungen mit dem Bäcker Petri. Er hat einen sehr hohen Kaufpreis erhalten und noch ein neues Haus mit Garten vom Georg Brentano. Und der Georg hat danach dieses Petrihaus, dieses Fachwerkhaus umbauen lassen im Stil eines Schweizer Häuschens. Das war damals, glaube ich, so modern.
Noch heute versprüht dieses Haus ein wenig von jenem Charme, den bereits Georg von Brentanos Schwester vor 200 Jahren bemerkte. Sie ist keine geringere als die Schriftstellerin Bettina von Arnim, die 1822 in einem Brief an ihren Mann schreibt:
Seit 2 Tagen bin ich in Rödelheim. Das Häuschen, was du angefangen gesehen, ist jetzt fertig. Und seine Wohnung ist mit ungemein viel Erfindungsgeist eingerichtet. Über seinem Lesezimmer ist der Taubenschlag. Alles vor dem Haus ist mit Granatbäumen in der Blüte besetzt. Schwanen auf der Nidda. Die Trauben und Passionsblumen, die auch gerade im Blühen sind, haben schon die ganze Wand und Geländer bewachsen. Es ist zu schön, zu gemütlich hier.
Einige liebevolle Details von damals wurden erhalten. Schlafzimmer, Salon und Arbeitszimmer des Hausherrn als kleines Museum. Auch der Bienenstock, der sich im Dachgeschoss durch eine Glasscheibe betrachten lässt.
Wir haben einen Imker, der die Bienen holt im Herbst und uns im Frühjahr wieder bringt.
Schön. Und die heißen bestimmt Brentano-Bienen.
Genau. Ja, genau. Wir haben nur noch keinen Brentano-Honig. So okay. Viel ist noch nicht rausgekommen dabei. Ja.
Der Frankfurter Großkaufmann hat nach 1820 viel Zeit und Liebe investiert, um seinen Landschaftspark nach englischem Vorbild zu gestalten und das kleine Petrihaus als Rückzugsort einzurichten. Doch um ein Haar wäre sein Sommerhäuschen von der Bildfläche verschwunden.
Die Familie Brentano, die Nachfahren, haben 1926 das ganze Anwesen, das Landhaus, das Petrihaus und den ganzen Park an die Stadt Frankfurt verkauft. Frankfurt hat daraus einen öffentlichen Park gemacht. Und dieses Landhaus vermietet. Hier in dem Petrihaus hat dann jemand von der Stadtentwässerung gelebt. Im Zweiten Weltkrieg ist das Landhaus zerbombt worden, die Trümmer wurden beseitigt und dann stand das erhaltene Petrihaus sozusagen irgendwie noch rum. Ja, und verfiel eigentlich zunehmend. Und es sollte abgerissen werden. Die Stadt hat entschieden, abreißen. Aber Rödelheimer Bürger haben sich engagiert dafür, dass das Haus erhalten bleibt, wieder aufgebaut wird. Es gab viele Rödelheimer Handwerker, die kostenlos gearbeitet haben hier. Wir haben viele Sponsoren auch, die uns sehr unterstützt haben, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen.
Die umfangreiche Restaurierung im Jahr 2003 hat sich gelohnt. Das Petrihaus steht wieder in voller Pracht an der Nidda. Obendrein hat es seinen Förderern den Hessischen Denkmalpreis eingebracht. Wir verlassen den romantischen Ort, folgen dem Nidda-Radweg und nähern uns nach vielen Flusskurven dem malerischen Örtchen Staden bei Florstadt, auch Klein-Venedig genannt. Dort befindet sich die mit Fachwerk ummantelte und rot überdachte Seufzerbrücke. Über sie sollen bereits 1684 Verurteilte zum Hinrichtungsplatz gegangen sein. Weil sie inzwischen auf Privatgelände liegt, müssen wir auf eine Begehung verzichten. Dafür entdecken wir bald in den angrenzenden Feldern und Wiesen zahlreiche Störche, die auf Nahrungssuche sind. Allmählich spüren wir die gut 50 Radkilometer in den Beinen. Der Radweg verlässt ab und an das Flusstal, leicht bergauf und mal bergab. So erreichen wir den waldreichen Vogelsberg. Im kleinen Kurort Bad Salzhausen rasten wir im Kurpark, direkt am Gradierwerk, wo eine Sohlelösung über Reisigbündel nach unten rieselt. Wir genießen es, die salzhaltige Luft einzuatmen. Weiter geht's in Richtung Schotten, vorbei am Nidderstausee, der zu einem erfrischenden Bad einlädt. Direkt dahinter liegt Schotten und das sogenannte Vulkaneum, ein Museum zur Vogelsberggeschichte, die uns Birgit Willem näher bringt.
Also der Hohe Rotzkopf oder vielmehr der Vogelsberg ist ja Europas größtes zusammenhängendes Basaltgebiet. Und entstanden ist die schöne Gegend hier mit den Tälern und Wäldern und Hügeln durch die verschiedenen Lavaschlote, die es vor Millionen von Jahren hier gab. Und die haben diese Gegend so gebildet. Es sind halt viele schöne Höhenblicke auf den Wanderungen zu sehen, also Weitblicke, wenn man auf den Höhen steht. Und bezeichnend sind halt auch immer wieder diese Stellen, wo man die Lavasteine auch gut sehen kann, ja, wie Blockhalden, erkaltete Lavaströme. Und das macht eine Wanderung hier im Vogelsberg auch interessant.
Wir befinden uns auf 250 Höhenmetern. Bis hoch hinauf in den Vogelsberg sind noch satte 450 Meter zu bewältigen. Fast 10% Steigung auf 5 Kilometer. Der Schweiß beim Anstieg hat sich jedoch gelohnt. Etwas versteckt in einem Mischwald entdecken wir die Nidderquelle. Der winzige Ursprung des 90 Kilometer langen Flusses in einem Hochmoor. Als wir den Wald verlassen, überrascht uns eine tolle Aussicht nach Süden. Rund 80 Kilometer entfernt liegen uns Frankfurts Hochhäuser zu Füßen. Dass wir gerne in den Vogelsberg zurückkehren werden, steht fest. Birgit Willem ermuntert uns dazu.
Der Vogelsberger, würde ich sagen, man sagt ja nicht umsonst manchmal, dass ein paar Basaltköpfe sind, aber muss ich sagen, die sind sehr herzlich. Und wenn sie sich öffnen, ja, dann hat man wirklich gute Freunde gewonnen.
Für die Rückfahrt nach Frankfurt rät uns die Museumsmitarbeiterin zu einer guten Wegalternative, nämlich teilweise über eine alte Bahntrasse zu fahren.
Der Vulkanradweg, der Einstieg ist am besten bei Hartmannshain-Herchenheim, das ist der höchste Punkt. Und von dort kann man sich entscheiden, will ich in die Wetterau oder möchte ich gern Richtung Lauterbach-Schlitz. Besonders bezeichnend sind die schönen alten Bahnhöfe, die zu Gaststätten umgebaut wurden. Und da kann man schön einkehren und auch mal Päuschen machen. Am Wochenende fährt der Vulkanrad-Express, also an Wochenenden und an Feiertagen. Damit kann man sich die Strecke auch gut gestalten, wenn man weiterfahren will, aber nicht mehr alles zurück oder den Anstieg zum Hohen Rotzkopf nicht mehr so gut bewältigen kann, weil man erschöpft ist, kann man den Vulkanrad-Express super benutzen.
Gerd Michalek ist für uns aufs Rad gestiegen, an der Nidder entlang gefahren. Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel emporschwitzt und sie dann wieder hinuntersaust. Ernest Hemingway hat das gesagt, der US-amerikanische Schriftsteller. San Francisco. San Francisco, die Golden Gate Brücke eingehüllt in Rauchschwaden, die Innenstadt in dunklem Dunst. Das sind die Bilder, die wir dieser Tage zu sehen bekommen. Der Rauch der zerstörerischen Waldbrände, wenn sich dieser Rauch hoffentlich bald über der Metropolregion im US-Bundesstaat Kalifornien verzieht, die Brände also gelöscht werden können, dann wird sicher noch weiter heftig über die Ursachen dieser Feuer debattiert, aber hoffentlich auch wieder auf die schönen Seiten dieser Stadt am Pazifischen Ozean geschaut. Martina Groß hat die Metropole vor diesen Bränden besucht, also ganz ohne Rauchschwaden erlebt. Sie ist den Spuren des New Deal gefolgt, jenem Reformprogramm, mit dem der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt das Land aus der großen Depression führen wollte. Ein Konjunkturprogramm, in dem es darum ging, Krankenhäuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude zu errichten. Alleine in San Francisco waren es etwa 300, die so neu entstanden sind. Auf sie aufmerksam machen möchte die Organisation The Living New Deal. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine, wie sie sagen, verlorene Zivilisation neu zu entdecken.
Fisherman's Wharf ist eine der Hauptattraktionen für Touristen in San Francisco. Wer aus dem Trubel hinaus will und immer weiter an der Bay entlang in Richtung Westen läuft, kommt nach wenigen Minuten zum Aquatic Park, San Franciscos Badebo. Dort, wo hartgesottene San Franciscans im immer eiskalten Wasser der Bay schwimmen. Hier thront das Maritime Museum. Ein weißes, elegant geschwungenes Gebäude mit 3 Decks und hohen Panoramafenstern. Ein vor Anker liegender Ozeandampfer.
Yes, yeah, one of my favorite places in San Francisco.
And I've never been here before.
You haven't? Oh, well, that's true of a lot of San Franciscans, actually, which is too bad, because it's just a beautiful creation. It's a Gesamtkunstwerk.
Nur die wenigsten Touristen finden hierher. Das, so der Geologe und Architekturhistoriker Gray Bracken, gelte auch für die meisten San Franciscans. Das Maritime Museum gehört zu seinen Lieblingsorten in der Stadt. Entworfen wurde es von dem Architekten William User im sogenannten Streamline-Stil, einem Spätausläufer des Art Deco. Geplant war das Gebäude als Bade- und Vergnügungsanstalt. Es ist eins der vielen Gebäude, die in den USA während des New Deals zwischen 1933 und 1940 mit öffentlichen Mitteln erbaut wurden.
In diesem Fall wurde das alles von der Works Progress Administration, der WPA, gebaut, die auch die Künstler damit beauftragten, alle Wände mit diesen riesigen surrealistischen Wandmalereien zu schmücken.
Hier im Erdgeschoss leuchtet ein rundum laufendes Wandgemälde in intensiv bunten Farben. Eine Unterwasserwelt, in der seltsam surreal anmutende Meereslebewesen zwischen umgestürzten Tempelstelen und Gegenständen untergegangener Zivilisationen umherschwimmen. Gemalt hat sie der Maler und Psychotherapeut Hiller Hyler.
Henry Miller, who lived down in the Big Sur, he was great friends with Hiller Hyler and
Henry Miller, der in Big Sur lebte, war mit Hiller Hyler eng befreundet und liebte diese Wandmalereien und sagte, sie seien erstaunlich gesund und sexuell.
Aus der Unterwasserwelt steigen wir hinauf in die erste Etage. Man könnte auch sagen, wir gehen an Bord. Gestaltet hat die Etage der afroamerikanische Künstler Richard Ayer. Nautische Abstraktionen hatte die Motive seiner Raumgestaltung genannt. Abstrakt gehaltene Schiffsgegenstände, die mit 2- und 3-Dimensionalität spielen.
Sie können hier den Bug eines Schiffes sehen, sehr stilisiert. Dann die Schornsteine des Schiffs, das U-Boot dort drüben.
Einst lud hier das Aquatic Park Casino zum Essen und Tanz ein, mit einem Ausblick über die ganze San Francisco Bay. Es gab Live-Musik und der junge Count Basie spielte hier.
Was mir besonders gut gefällt, sind die Kronleuchter, wahrscheinlich aus Chrom, wie Steuerräder auf einem Schiff. Mit Beleuchtung, sehr stromlinienförmig und modern. Und dann die schönen, abstrakten Terrazzo-Böden, die sehr farbenfroh sind.
Das elegante Gebäude war als moderner Palast für die Bürger geplant, der die Verbindung zwischen Menschen und Meer zelebriert. Ein in Stein gebaute Antwort der Regierung Franklin D. Roosevelts auf die Große Depression als Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929. Mit dem New Deal gelang es den USA, die Krise für einen Umbau und die Modernisierung des Landes zu nutzen.
When Roosevelt became president in 1933,
als Roosevelt 1933 Präsident wurde, das verstehen heute die wenigsten, war das Land entweder einer Revolution oder einem weiteren Bürgerkrieg sehr nahe. Und Roosevelt wusste, dass sie den Druck vom System nehmen mussten. Sonst wären die USA damals am Ende gewesen. Und genau darum ging es beim New Deal, den Druck rauszunehmen. Und offen gesagt hat Roosevelt den Kapitalismus vor sich selbst gerettet.
Frankly, Roosevelt saved capitalism from itself.
Der New Deal war ein massives Konjunktur- und Strukturprogramm, das zwischen 1933 und 1940 Millionen staatlich geförderter Arbeitsplätze schuf. Mittels Programmen wie dem Civilian Conservation Corps, in dem Zehntausende junger Männer Millionen Bäume gegen die Bodenerosion pflanzten. Im New Deal wurde die Basis einer modernen Infrastruktur für das 20. Jahrhundert gelegt. 2017 hat Gray Bracken die Organisation The Living New Deal mitbegründet. Eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle jemals während des New Deals erbauten Projekte in den USA zu kartografieren. Die Living New Dealer haben es sich, wie Bracken erklärt, zur Aufgabe gemacht, eine verlorene Zivilisation neu zu entdecken.
Nobody knows it. There's no markers.
Es gibt keine Kennzeichnung. Die Leute gehen also jeden Tag daran vorbei, nutzen es und haben keine Ahnung. In einer der Publikationen, die die WPA herausgegeben hat, stand: Wir haben alle Parks in San Francisco verbessert, aber sie sagen nicht was. Also haben sie wahrscheinlich Wassersysteme angelegt, Bäume gepflanzt und Tennisplätze gebaut, aber nichts davon ist gekennzeichnet. Die Idee war, eine gesündere Gesellschaft und gesündere Menschen zu schaffen. Sie schufen öffentliche Toiletten wie die dort drüben, weil die Leute mal mussten. Und dort sieht man auch die Mauer und die Stufen zur Marina hinunter. Das ist alles WPA.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
Es sind die ganz Alten, die sich noch an den New Deal erinnern, wie die 100-jährige Ann Weber, die heute in einem Seniorenwohnheim an der Bay lebt. Sie ist auf einer Farm in der Nähe Sacramentos aufgewachsen. Ihr Vater erhielt damals einen Kredit, um seine Farm weiter betreiben zu können. Regelmäßig unterrichtete Präsident Roosevelt die Bürger in seinen Fireside-Chats über seine politischen Vorhaben.
The New Deal was a marvelous declaration of hope.
Der New Deal war eine wunderbare Hoffnungsbekundung. Und ich meine, der Titel sagt Ihnen etwas über eine Nation, die so deprimiert war. Ich erinnere mich, wie ich vor dem Majestic Radio saß und Roosevelt zuhörte. Es war, als hörte man einem Freund zu. Aber es war kluges Zeug über die Regierung, darüber, was passieren würde und wie wir uns erholen und die Landwirtschaft wieder auf die Beine kommt und wie die Industrie und alle anderen weiterhin versorgt werden würden. Ich erinnere mich an dieses Gefühl von Hoffnung.
I can remember the sense of hopefulness.
It is your problem, my friends. Your problem no less than it is mine. Together, we cannot fail.
Let's see, how do we... I think I will.
Wir fahren auf die andere Seite der San Francisco Bay, nach Berkeley. Bis vor einigen Jahren verband die East und West Bay die alte Bay Bridge, ein weiteres New Deal-Projekt. In Berkeley erwartet uns der Autor und Stadtforscher Harvey Smith. Auch er gehört zu den Gründern des Living New Deal. Er steht vor dem Hauptpostamt. 11.000 Postämter wurden während des New Deals erbaut. Im Eingangsbereich befinden sich zwei weiße Reliefs des Bildhauers David Slifka. Männer in Kitteln, die Postsäcke und Pakete bearbeiten.
Dies ist ein weiteres Beispiel für den Schwerpunkt der Kunst in Postämtern und generell der New Deal-Kunst. Sie feiern die arbeitenden Menschen. Das sind Postangestellte. Nicht der Postdirektor wird gefeiert, sondern die Menschen, die die Post bearbeiten.
Im New Deal gab es viele Programme, mit denen Künstler unterstützt wurden. Ihr Auftrag war es nicht nur, Gebäude zu gestalten und zu verschönern, sondern die Situation im ganzen Land zu erkunden und festzuhalten. In seinem Buch Berkeley and the New Deal hat Harvey Smith die ikonischen Fotografien Dorothea Langs aufgenommen, die lange in Berkeley lebte und zu den Begründerinnen der Dokumentarfotografie gehört. In ihren Schwarz-Weiß-Bildern hielt sie die bittere Armut und das Elend der großen Depression fest. Das bekannteste ist das einer jungen Mutter mit ihren vom Hunger gezeichneten Kindern.
This is a photo by Dorothea Lang.
Und das ist ein Foto von Dorothea Lang draußen im Central Valley. Und häufig, wenn ich meine Präsentationen mache, schließe ich mit diesem Zitat. Das ist an einer Tankstelle, wo die Leute Luft für ihre Reifen bekamen. Und da steht, dies ist dein Land. Lass es dir nicht von den großen Männern wegnehmen. Das war das Vorbild für diese Zeit während der Depression in den 1930er Jahren. Aber das findet auch heute noch Widerhall.
But it's also something that I think resonates today.
This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land.
Dieses Land ist dein Land. Lass dir das Land nicht von den Großen nehmen. Das klingt anders als America First. Martina Groz über die Spuren des New Deal in San Francisco. Es ist Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Der Klimawandel, die Brände, längst auch Wahlkampfthema. Den New Deal haben sich übrigens die jungen Klimaaktivisten des Sunrise Movements zum Vorbild genommen, die für das ganze Land einen Green New Deal fordern. Eine nationale, soziale, industrielle und ökonomische Mobilisierung, einen regulierenden Staat, der in dieser Klimakrise, dieser Umweltkrise massiv investiert, um das Land innerhalb von 10 Jahren klimaneutral umzubauen. Eine Instrumentalversion des Liedes Winde wehen, Schiffe gehen. Tja, nicht immer ist der Wind verantwortlich, wenn die Segelschiffe eben nicht gehen. Das war und ist ein verrücktes Jahr. Die Maßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus getroffen wurden, sie greifen ja tief in unser alltägliches Leben. Und das schließt auch unsere Reisefreiheit mit ein. Wer es sich irgendwie leisten kann, nutzt die Sommerferienzeit für einen Tapetenwechsel normalerweise. Urlaub zu Hause oder wenigstens in Deutschland, so sah es für die Mehrzahl der Deutschen in diesem Sommer aus. Das war auch eine herausfordernde Saison für die Reisebranche. Viele sonst auch sehr gefragte Urlaubsregionen konnten den Reisewilligen eben nicht angeboten werden. Und das galt und gilt auch für den Bootstourismus. Auch wenn auf dem Wasser die Ansteckungsgefahr niedriger ist, das hat auch der Virologe Alexander Kekulé ja bekräftigt, der zu Beginn der Pandemie noch die Hoffnung hatte, zum Surfen nach Ägypten reisen zu können. Denn, so hatte er es da begründet, auf dem Wasser erwischen ihn die Viren eben nicht. Zurück zu den Bootstouren. Gestern hat die Messe Interboot in Friedrichshafen eröffnet, nach der Karawane in Düsseldorf die zweite große Messe, die hier unter Corona-Bedingungen organisiert wurde. Thomas Wagner war gestern dort, ausgestattet mit Maske. Wie geht es den Weltenbummlern, wenn sie eben nicht die Welt erobern können?
Und dann begann für mich eines der schönsten Zeiten meiner Weltumsegelung. Denn es war also wirklich menschenleere Strände.
Wolfgang Clemens, besser bekannt unter seinem Spitznamen Gangerl, beschreibt etwas, was er zuvor in seinen 32 Jahren als Weltumsegler noch nie erlebt hat. Den Corona-Lockdown, der ihn auf seinem Segelboot erwischt hat, vor der Küste Malaysias auf dem Weg nach Indonesien.
Und dann kam der Lockdown und wir waren also gezwungen, ein Vierteljahr in Malaysia zu bleiben.
Genauer gesagt, vor der Küste von Malaysia.
Wenn wir mir also das Festland angelaufen hätten, hätten wir das Festland nicht mehr verlassen dürfen. Man hat uns also gesagt, wenn Sie also draußen auf den Inseln segelt, ist kein einziger Tourist da und ist kein einziger Segler da außer uns, dann könnt ihr da draußen von Insel zu Insel segeln und das war natürlich für uns schon ideal.
Man könnte auch Glück im Unglück dazu sagen.
Die ganzen Strände waren praktisch bloß für uns da. Wir haben dann uns den Rangern angeschlossen, die also die Meeresschildkröten schützen. Teilweise bin ich in der Früh schon um 5 aufgestanden, weil man sieht ja die Spuren, wo raufgehen, habe die Eier ausgegraben, habe sie woanders wieder eingegraben, damit sie die Fische nicht finden. Oder ich habe das ganze Gelege zu einer Rangerstation gebracht, wo also die dann aufpassen, dass keine Warane oder irgendwie Seevögel die ausgraben. Da haben wir also wirklich ganz tolle Zeit da drüben gehabt.
Derart sich einleben in die naturbelassene Inselwelt ohne Corona und Lockdown, ohne die abrupte Abreise der vielen Touristen, wäre das wohl kaum möglich gewesen, sagt Gangerl. Mittlerweile ist der Weltumsegler, dessen weißer Rauschebart zu einer Art Markenzeichen ist, mit dem Flieger nach Deutschland zurückgekehrt. Sein Schiff liegt im sicheren Hafen eines malaiischen Yachtclubs. Und wenn Gangerl auf der Interboot in Friedrichshafen seine Geschichten erzählt, dann hat er stets aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, die bewundernd zu ihm aufblicken.
Ja, die Sehnsucht, die gibt es bei uns auch schon immer. Wir sind auch Individualreisende schon immer. Also dieses Jahr waren wir 8 Wochen in Kroatien mit dem Boot unterwegs, trotz Corona.
Also das war reibungslos, war traumhaft, vor allen Dingen, weil weniger Touristen unterwegs waren. So haben wir eigentlich die schönsten Orte für uns alleine gehabt.
Annette und Peter Schenk haben nach Gangerls Vortrag selbst so einiges zu erzählen. Das Ehepaar aus Niederbayern hat Reisen zur wichtigsten Nebensache der Welt erklärt. Corona, man könne damit umgehen, meinen Sie, auch wenn man viel unterwegs ist.
Überall wird natürlich geachtet drauf, auf die Gesundheitsvorschriften. Ist ja auch richtig so, man hält sich auch dran. Wir sind jetzt auch nicht auf Partys gegangen und machen hier Crash-Partys. Das ist ja auch nicht unser Bestreben als Globetrotter, wenn man es so betreibt, sondern unser Bestreben ist einfach die Normalität, die Schönheit der Natur, das zu erleben. Und das ist unser Goal. Und wenn man sowas macht, dann hat man auch mit Behörden und Sonstiges nicht viel zu tun.
Ja, und dann muss man eventuell einen Test machen. Gut, das weiß man ja auch.
Ich wäre gerne in die Seychellen gegangen, aber durch Corona und dadurch, dass das Gebiet als Risikogebiet eingestuft ist, haben viele Mitsegler abgesagt.
Karl-Heinz Leifeld aus Walderstadt bei Stuttgart wollte eigentlich eine sogenannte Flottille organisieren. Er und mehrere Mitsegler hatten vor, auf mehreren Segelbooten das exotische Revier der Seychellen zu erkunden. Geht aber nicht. Für die Seychellen gilt die pauschale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Wer dorthin fährt, muss nach der Rückkehr in Quarantäne. Karl-Heinz Leifeld kann nicht so recht verstehen, warum.
Ich habe ständigen Kontakt mit den Seychellen-Leuten und mir wurde bestätigt, dass sie am Anfang des Monats etwa 3 Infizierte hatten. Seit 3-4 Tagen etwa haben sie 5 Infizierte.
Karl-Heinz Leifeld hofft auf eine schnellstmögliche Änderung der Lage, weil die Seychellen haben es ihm angetan.
Meine Sehnsucht ist natürlich riesig, weil das ein Gebiet ist, in dem ich sehr, sehr, sehr gerne unterwegs bin. Alleine die freundlichen Menschen, alleine die schönen Buchten und Inseln, die wir dort vorfinden, ist eine einmalige Gelegenheit, das Meer zu erleben.
Ich habe mal einige Sachen mitgebracht, die einfach beim Stand-Up-Paddeln wichtig sind.
Stand-up-Paddling, das ist die neue Trendsportart. Man steht auf einer Art Surfbrett und paddelt sich übers Wasser. Martin Malchus vom Kanu-Club Konstanz erzählt auf der Interboot, wie sich auch stehend auf dem Brettchen neue Reviere erkunden lassen. Sein Tipp? Der südliche Lago Maggiore.
Ich habe ein Gebiet mit dem Mottarone, das ist ein Berg, der ist höher als der Feldberg, also 1500 Meter. Von der Landschaft her sieht es aus wie halt Norditalien. Also es hat schon was von italienischem Flair. Man paddelt dran vorbei.
Gerade in Corona-Zeiten sind viele auf den Geschmack gekommen und haben mit einem Sub, so die Abkürzung fürs Stand-Up-Paddling-Board, neue Reviere erkundet, weil
viele können nicht wegfliegen oder verreisen und haben sich jetzt ein Board gekauft und üben halt Wassersport aus.
Zum Beispiel auch auf dem Bodensee. Martin Malchus Tipp.
Schön übrigens noch als Paddeltipp ist in Walhausen starten am Überlinger See Richtung Marienschlucht am Teufelstisch vorbei. Da sieht man durchs Wasser die Abrisskante vom Teufelstisch.
Den muss man sich wie eine Art steinernen Unterwasserpilz vorstellen, dessen obere Kante nur knapp unterhalb der Wasseroberfläche zu sehen ist.
Alle Leute, die nicht schwindelfrei sind, werden mal feststellen, dass man auch auf dem Wasser Höhenangst haben kann. Weil wenn man über diese Kante paddelt, ist es sehr unheimlich.
Wen das Fernweh plagt, der tut sich schwer in diesem Corona-Jahr 2020. Gestern begann in Friedrichshafen die Wassersportmesse Interboot. Da ist die Sehnsucht, wie gehört, vieler Freizeitkapitäne groß. Und Thomas Wagner hat mit ihnen gesprochen.
Reisezehrung. Entwöhnen sollt ich mich vom Glanz der Blicke. Mein Leben sollten sie nicht mehr verschönen. Was man Geschick nennt, lässt sich nicht versöhnen. Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurücke. Nun wusst ich auch von keinem weitern Glücke. Gleich fing ich an, von diesen und von jenen notwendigen Dingen sonst mich zu entwöhnen. Notwendig schien mir nichts als ihre Blicke. Des Weines Glut, den viel Genuss der Speisen, Bequemlichkeit und Schlaf und sonstige Gaben, Gesellschaft wies ich weg, das wenig bliebe. So kann ich ruhig durch die Welt nun reisen. Was ich bedarf, ist überall zu haben, und Unentbehrlichs bring ich mit. Die Liebe. Johann Wolfgang von Goethe.
Noch beliebter als sonst sind in diesem Jahr die Urlaubsregionen an Nord- und Ostsee. Das gilt auch für die Insel Sylt. Im vergangenen Jahr gab es hier schon mehr als 7 Millionen Übernachtungen. Und in Corona-Zeiten in dieser Saison wurde das vermutlich noch getoppt. Die Insel Sylt war jedenfalls voll. Im Juli und August die Ferienwohnungen und Hotels nahezu ausgebucht. Viele Menschen und verhältnismäßig wenig Restaurantplätze. Klaus Deuse hat da so seine Erfahrung gemacht. Sicherheitshalber das Butterbrot in der Tasche. Damit ist man sicher nicht schlecht beraten.
Gut vom Fleisch gefallen ist bislang noch niemand. Und noch hat kein ausgehungerter Urlauber aus purer Verzweiflung die Sylter Tafel aufsuchen müssen. Aber die Erwartung nach einem Strandspaziergang ohne vorzeitige Reservierung in einem der Lokale mit Meerblick einen freien Platz zu ergattern, die hat der frische Nordseewind ruckzuck verweht. Auch wenn man nur einen simplen Eintopf löffeln wollte. Gegen einen knurrenden Magen hilft am Strand nur eins, immer ein belegtes Brot dabei zu haben. Noch schlimmer sieht es allerdings abends aus. Nur wer früh, aber wirklich ganz früh reserviert, und zwar nicht erst nach der Ankunft auf dem angesagten Eiland, der kommt mit Messer und Gabel zum Zuge. So wie die Stankiewicz aus Celle, die schon mehrfach in diesem Jahr die Insel Sylt bereisten und darum den Braten in diesen Corona-Zeiten rechtzeitig gerochen haben.
Dann bin ich 3 Wochen, manchmal sogar 4 Wochen vorher ans Telefon gegangen, habe mir die Nummern unserer Lieblingsrestaurants rausgesucht und habe abtelefoniert und hatte dann doch meistens Glück, weil ich zeitig genug dran war.
Eine Idee, auf die offenbar auch viele andere gekommen sind. Wer zuerst telefoniert und fest reserviert, der malt nun mal zuerst. Etliche Restaurants waren also schon lange vorher dicht, sodass Urlauber, die vor Ort zwischen List und Hörnum mal eben lecker essen gehen wollten, frustriert draußen vor der Tür bleiben mussten. Allerdings muss man anmerken, so einfach gestaltet sich das vorzeitige Reservieren von zu Hause aus nun auch mal nicht. Das kostet Zeit und Geduld. Nach einer Serie von Anrufen und einem Abhängen in einer musikalisch mitunter malträtierenden Warteschleife mag mancher erst recht urlaubsreif sein.
Auch so 10, 11 haben wir wohl inzwischen, die wir so zu unseren Favorites zählen.
Corona treibt auf Sylt derzeit erstaunliche Blüten. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Gastrostress geht weiter, wie Gisela Stankiewicz erfahren musste.
Wir waren jetzt vor 2 Tagen in einer kleinen Küchenkarte und dann sagte ich, oh, wir fahren jetzt am Montag wieder nach Hause, kommen aber im Oktober wieder. Und da sagte die Kellnerin zu mir, denken Sie dran, es sind Herbstferien, kümmern Sie sich rechtzeitig, wenn Sie zu uns kommen wollen.
Doch das dicke Ende kommt erst noch. Im Dezember schwappt die nächste Reisewelle auf die Insel zu, zur Weihnachtszeit, wenn die Wellen der Nordsee so hoch wogen wie die Emotionen rund um den Tannenbaum. Gisela Stankiewicz hat deshalb schon jetzt für ihre 2 Söhne samt Enkeln Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, und vor allen Dingen Silvester, denn da kriegt man sonst gar nichts.
Nun glaube bitte niemand, man müsste auf der Insel, auf der sich angeblich bevorzugt die Reichen und die Schönen tummeln, Hunger leiden. Ein Fischbrötchen auf die Hand gibt es fast an jeder Ecke, nicht nur im Hafen von List. Und natürlich kann man sich auch weiter autark ernähren, also selbstständig einkaufen gehen und dann in der Ferienwohnung etwas Schmackhaftes brutzeln. Die Regale in den Supermärkten sind gut gefüllt, auch Nudeln und Toilettenpapier sind ausreichend vorhanden. Nur, das kann ich aus eigener Erfahrung dazu anmerken, da steht man sich in der Bäckerei, an der Fleischtheke und dann schlussendlich an der Kasse in der Schlange die Beine in den Bauch, bis man ihn, vielleicht aufgrund der in Corona-Zeiten noch mehr überlaufenden Insel, satt hat. Den Urlaub auf Sylt.
Na, ob der Kollege den wirklich satt haben wird, kulinarisches Überleben auf der vollen Insel Sylt. Klaus Deuse hat's erlebt. Die Schriftstellerin Marie Ebner von Eschenbach wird mit den Worten zitiert: Am Ziele deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen, dein Wandern zum Ziel. Also ich wandere noch ein bisschen, erstmal raus hier aus dem Studio. Dieser Sonntagsspaziergang nähert sich nämlich seinem Ende entgegen. Aber wir spazieren ja weiter durch Deutschland und andere Länder dieser Welt in der kommenden Woche nämlich. Etwa durch den Nationalpark Sächsische Schweiz oder an die Küste der Picardie in Frankreich. Dann mit meinem Kollegen Andreas Stopp. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntag.